Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 9. Ausgabe der Literaturpalast Audiospur. Zu Gast ist heute die in Berlin lebende Autorin Nadine Schneider, mit der ich mich über ihren Debütroman 3 Kilometer, erschien 2019 im Verlag Jung und Jung, aber auch über aktuelle Schreibprojekte unterhalten möchte. Wir können uns nicht persönlich treffen, sind jedoch mittels moderner Kommunikationstechniken miteinander verbunden. Liebe Nadine, herzlich willkommen und ganz liebe Grüße nach Berlin.
Ja, danke dir. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich grüße dich zurück nach Wien.
Wie gewohnt möchte ich Ihnen meine Gesprächspartnerin zunächst kurz vorstellen. Nadine Schneider wurde in Nürnberg geboren und studierte Musikwissenschaft und Germanistik in Regensburg, Cremona und Berlin. Zu ihren beruflichen Stationen zählen die Komische Oper Berlin und die Vagantenbühne Berlin. Aktuell arbeitet sie für den Bundeswettbewerb Gesang. Nach zahlreichen Kurzgeschichten folgte im Herbst 2019 der Debütroman 3 Kilometer, für den sie mehrfach ausgezeichnet wurde. So zum Beispiel mit dem Bloggerpreis Das Debüt, dem Hermann Hesse Förderpreis, dem Förderpreis des Vera Doppelfeld Preises und dem Literaturpreis der Stadt Fulda. Momentan arbeitet Nadine Schneider an ihrem 2. Roman, der im Herbst 2021 erscheinen wird. Hauptgegenstand unseres Gesprächs soll jedoch der Roman 3 Kilometer sein, den Sie, liebe Zuhörerinnen, schon jetzt lesen können. So Sie dies noch nicht getan haben oder Ihre Erinnerung auffrischen möchten, folgt nun eine ganz kleine Einführung in das Buch. Der Roman 3 Kilometer spielt vorrangig im Jahr 1989 und verhandelt die letzten Monate des Ceausescu-Regimes in Rumänien. Erzählt wird das Buch aus der Perspektive einer jungen Frau, Anna, die mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf im Banat lebt und hier zur deutschsprachigen Minderheit gehört. Das namenlose Dorf liegt in der Nähe einer größeren Stadt, auch diese bleibt namenlos, doch wir erkennen darin den Ort Temeswar oder rumänisch Timișoara. Wir befinden uns also in Westrumänien, gleich an der Grenze zu Ungarn und Jugoslawien. Diese Grenznähe betont bereits der Titel des Romans, der Wunsch einer Grenzüberschreitung, Gedanken an die eigene Flucht oder die Flucht geliebter Angehöriger. Diese Überlegungen sind allen Figuren zu eigen. Der Titel verweist aber nicht nur auf die geografische Lage und die Nähe zur verschlossenen Grenze. Er greift auch die Dreiecksbeziehung auf, die im Zentrum des Romans steht. Neben der Erzählerin Anna gehören zu diesem Dreieck auch ihre Freunde Hans und Misch. Sie kennen sich seit Kindertagen. Im Verlauf des Jahres 1989 jedoch entwickelt sich zwischen ihnen eine ganz neue Dynamik, die geprägt ist von Unsicherheit, Begehren, Liebe und Verdacht. Ich hoffe, diese kurze Einführung war so korrekt.
Ja, also ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das sagt schon genug, ohne aber zu viel zu verraten.
Ich möchte ganz klassisch beginnen und mit dir über die Entstehungsgeschichte des Buches sprechen. Die Widmung am Anfang lautet für meine Eltern, aber auch die Dankesworte am Ende, in denen du dich bei deinem Vater bedankst, dass er seine Erinnerungen mit dir geteilt hat, liegen nahe, dass du dich mit deinem Roman, mit deiner Familiengeschichte auseinandersetzt, dein Buch also starke familienbiografische Züge aufweist. Ist das so korrekt oder was waren die Beweggründe, genau dieses Thema zu wählen?
Also das ist im weitesten Sinne korrekt. Also meine Eltern stammen aus dem rumänischen Banat, deshalb ja, hat natürlich die Wahl dieses Themas etwas mit der Familienbiografie zu tun. Allerdings beschäftige ich mich ja explizit mit dem Jahr 1989, mit den letzten Monaten dieser Diktatur in Rumänien. Und das wiederum ist etwas, da habe ich mich eigentlich von dem Erzählten und den Erzählungen meiner Familie eher wegbewegt. Meine Eltern sind schon früher ausgewandert, mein Vater Anfang der 80er, meine Mutter sogar schon als Kind in den 70ern. Und entsprechend musste ich mich diesem Jahr 1989 ganz anders annähern. Also das war über Familienerzählungen gar nicht so ohne weiteres möglich. Trotzdem war es mir wichtig, das Buch meinen Eltern zu widmen und ihnen auch zu danken, weil das Erzählen mit ihnen, der Austausch mit ihnen schon den Anstoß auch für dieses Buch gegeben hat. Also zunächst mal war das Erzählen mit ihnen gar keine Romanrecherche, sondern das war etwas, was ich persönlich für mich machen wollte. Also ich wollte für mich etwas herausfinden, ich wollte auf Dinge stoßen, die mir so vielleicht noch nicht erzählt wurden oder die, von denen ich meinte, dass sie vielleicht mal anklangen, aber dass da noch mehr dahinter steckt. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass ich bereits in Deutschland geboren bin, also nicht in Rumänien, sondern in Nürnberg, bin ich irgendwie auch so, ich bin so die Letzte, die irgendwie noch so diese Fragen stellen kann. Also nach mir endet das irgendwie. Ich bin irgendwie so diese Sackgasse, in die das geht, wenn man so will. Und diese Sackgasse versuche ich so lang wie möglich zu machen durch das Erzählen. Genau, deswegen war es mir wichtig, das Buch meinen Eltern zu widmen und zu erwähnen, dass sie Erinnerungen mit mir geteilt haben, weil das zunächst mal für mich persönlich enorm wichtig war und aus diesem vielen Erzählen, aus dem Nachfragen, auch aus der Erzählung meines Vaters, wie er geflüchtet ist. Also mein Vater ist tatsächlich geflüchtet. Daraus ist dann das Interesse gewachsen, das auch literarisch zu verarbeiten. Und ich bin dann allerdings im Jahr 1989 gelandet, weil mich dieses Umbruchsjahr halt nochmal besonders interessiert hat, wie waren denn diese letzten Monate, von denen die Menschen vor Ort natürlich nicht wussten, dass es die letzten Monate sein würden. Sie wussten nicht, wie lange sie noch in diesem Zustand ausharren müssen. Und dieses Gefühl der Ausweglosigkeit, das hat mich eben besonders interessiert.
Und war das dann, oder ist es noch immer in deiner Familie ein großes Thema? Also taucht es häufig auf bei Begegnungen oder Familienfesten oder wenn Neuigkeiten oder Nachrichten aus Rumänien kommen?
Bei mir in der Familie, glaube ich, war es eigentlich nie ein großes Thema. Ich habe irgendwann schon als Teenager schon angefangen, daraus ein Thema zu machen, weil es mich einfach interessiert hat. In meiner Familie hat so das sich integrieren, die Assimilation hat einfach eine große Rolle gespielt. Dementsprechend habe ich ganz lang als Kind gar nicht begriffen, dass meine Eltern nicht aus Deutschland kommen tatsächlich. Also ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Es wurde nicht allzu viel darüber gesprochen, wo meine Eltern herkommen, wo meine Großeltern herkommen. Ich habe das erst so mit der Zeit begriffen, dass es da etwas zu erfahren gibt. Es war dann mein Anstoß auch, nach Rumänien zu fahren. Also meine Eltern wollten dort gar nicht mehr so gerne hin. Das war ein abgeschlossenes Kapitel ihres Lebens eigentlich. Und ich habe dann als Jugendliche den Anstoß gegeben, dass ich dort gerne hinfahren möchte, dass ich gerne sehen möchte, wo meine Eltern aufgewachsen sind, wo sie gelebt haben. Und hat dann auch nochmal einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, das sozusagen mit eigenen Augen zu sehen und zu erfahren, woher meine Eltern kommen.
Nur beschäftigst du dich ja in dem Roman mit der Region oder mit Rumänien. Gab es davor schon Versuche, sich der Sache literarisch anzunähern? Du hast ja auch schon Erzählungen veröffentlicht.
Es gab Versuche. Ich habe allerdings diesen Zugang, der mir dann auch den Kosmos für einen ganzen Roman eröffnen konnte, den habe ich halt erst ganz spät gefunden. Also da musste ich wirklich, da hat mir einfach eine Figur dafür gefehlt, da hat mir so ein Initialmoment dafür gefehlt. Mir hat auch noch dieses Jahr 1989 gefehlt. Also ja, ich habe schon immer mal wieder versucht, mich dorthin zu schreiben. Aber so das Setting für einen Roman, ich glaube, es hat einfach mehrere Jahre gedauert, bis ich gedanklich so alles beisammen hatte, was ich dafür brauche, um mich in einem ganzen Roman mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja.
Die Dinge, die du dafür brauchst, um auf Romanlänge dieses Thema auszubreiten, du hast ohnehin schon die Recherchearbeit erwähnt. Wie sah denn die genau aus? Also gab's da einzelne Filme oder Bücher, die dir da besonders geholfen haben?
Filme oder Bücher. Also ich habe natürlich viel Hertha Müller gelesen, zum Beispiel. Das war auch, würde ich sagen, so eine Art Recherche, einfach diese Literatur zu konsumieren. Aber darüber hinaus war eigentlich wirklich eher so, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, so eine recht dröge Bibliotheksrecherche oder einfach ja. auch, ich habe einen Kurs zur Erinnerungskultur in Rumänien an der Humboldt-Universität besucht, als ich noch studiert habe. Da wurde das passenderweise gerade angeboten und alles, was ich daraus gezogen habe, also eher so aus Faktenwissen, das war irgendwie viel wertvoller, weil aus Faktenwissen wiederum habe ich den Eindruck, kann ich viel mehr schöpfen, da kann ich viel mehr sozusagen den Fakt nehmen und dann etwas Eigenes hinzufügen. Da, also deswegen Filme und Bücher haben eigentlich, also Romane vor allem oder Belletristik hat gar nicht so eine große Rolle gespielt, sondern ich würde eher wirklich sagen, so dieses sich hinsetzen in der Bibliothek und sich Faktenwissen einverleiben, das hat mir persönlich viel mehr Imaginationsräume tatsächlich eröffnet, als man das vermuten würde.
Na gut, das muss ja nicht dröge sein, in der Bibliothek die Fachliteratur sich anzuschauen. Du bist aber auch, habe ich gelesen, eben nicht nur in der Jugend, sondern auch nochmal im Prozess des Recherchierens oder des Schreibens nach Rumänien gereist.
Genau, das stimmt. Also es gab eine Reise vor allem, die ich mir dezidiert als Recherchereise so vorgestellt hatte. Da war ich mit 3 Kilometer schon relativ weit. Also ich wusste schon ungefähr, wo die Reise hingeht mit dem Buch. Trotzdem wollte ich dann eben nochmal zur Recherche nach Rumänien reisen und bin dann beispielsweise durch das Dorf meines Vaters bin ich dann nochmal mit der Kamera gefahren, um mir so Entfernungen anzuschauen, um mir so eine Geografie dieses Dorfes zu erschließen und habe mir das dann im Nachhinein, als ich wieder zurück war, alles angeschaut, was ich da so gesammelt habe. Und ich meine, ich war natürlich sehr froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Es war auch eine sehr schöne Reise. Trotzdem habe ich jetzt im Nachhinein den Eindruck, dass ich da gar nicht mehr so viel daraus schöpfen konnte. Also ich hatte schon so einen Dorfkosmos im Kopf. Da hatte sich dieses Dorf schon manifestiert. Ich hatte den Eindruck, dass diese Recherchereise an diesem Bild, das ich schon im Kopf hatte, auch nicht mehr so viel rütteln konnte. Was wiederum sehr, sehr hilfreich war, dass ich das Revolutionsmuseum in Temeswar besucht habe. Da habe ich wirklich nochmal gerade im Hinblick auf die rumänische Revolution viele Informationen bekommen können. Aber ja, gerade was so Dorfbegegnungen und so etwas angeht, da hatte sich wirklich in meinem Kopf schon was verfestigt, was ja fast schon unumstößlich war.
Ja, naja gut, du beschreibst ja natürlich auch in dem Buch eine Gesellschaft von 1989 und nicht 30 Jahre später, die du jetzt besuchen kannst. Das war ja wahrscheinlich doch nochmal ein ganzes Stück anders, als es heute ist.
Auf jeden Fall. Also dieses ganze Dorfleben, das ja in 3 Kilometer auch schon im Zerfall begriffen ist, also da sind ja auch schon wahnsinnig viele ausgewandert, die Dörfer entleeren sich dieses Dorfleben findet halt jetzt erst recht nicht mehr so statt, wie es früher einmal war. Also in der Hinsicht hat sich schon viel verändert und vor allem auch in der Stadt hat sich natürlich viel verändert. Temeswar ist mit Sicherheit eine vollständig andere Stadt als Ende der 80er Jahre. Mittlerweile übrigens eine sehr, sehr sehenswerte, sehr schöne, sehr interessante Stadt auch.
Du hast eben schon den Namen Hertha Müller genannt, als es um die Recherche ging. Nun gibt es natürlich relativ viele bekannte deutschsprachige Schriftsteller sogar aus Rumänien. Also Hertha Müller, Oskar Pastior, Richard Wagner, zuletzt auch Iris Wolf, durch die viele Leserinnen das Banat überhaupt kennengelernt haben. Viele kannten es zuvor ja gar nicht. Nun waren die genannten Schriftsteller vielleicht nicht für die Recherche wichtig, aber sind das wichtige literarische Einflüsse? Also beeinflussen die dein Schreiben oder siehst du dich, obwohl dort nicht geboren, irgendwie in so einer Tradition?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man steht ja mit seinem Schreiben, glaube ich, immer in einer Tradition. Also man tut nichts losgelöst von dem, was einmal war. Andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel Hertha Müller mir als Namen herausgreife, dann kann ich sagen, dass ich sie sehr bewundere und sie, also ihre Sprache sehr bewundere, sie sehr gerne lese. Aber dass ich trotzdem mich immer scheue, sie als Vorbild zu nennen, weil sie ja etwas vollständig anderes macht als ich. Und ich glaube auch, dass ich durch diesen zeitlichen Abstand, den ich zu den Geschehnissen habe, mir ohnehin einen ganz anderen Ansatz suchen muss, wie ich mit so einem Stoff umgehe, wie ich mich solchen Geschichten nähere. Und ja, deswegen scheue ich mich ein bisschen, da Vorbilder zu nennen, weil ich, glaube ich, einfach ja als Nachgeborene sozusagen etwas ganz anderes tun muss.
Du erwähnst schon den Stoff. Also wir haben hier den Stoff, die letzten Monate des Ceausescu-Regimes. Und dieser Stoff benötigt natürlich auch eine Form und eine Sprache. Und ich möchte über die Form deines Buches mit dir sprechen. Mhm. Das Buch unterteilt sich ja in viele kleine Szenen und Miniaturen, könnte man sie vielleicht auch nennen, in denen jeweils eine Figur oder ein Ereignis im Mittelpunkt steht. Nur wird oft bei Büchern erwähnt, dass sie sich hervorragend für eine Verfilmung oder für eine Serie eignen würden. Und ich möchte nun gar nicht behaupten, dass aus 3 Kilometern ein Film werden sollte. Das klingt auch immer so, als sei das Buch noch nicht gut genug, als müsste man da was anderes draus machen. Ich hatte aber beim Lesen häufiger den Eindruck, dass die Struktur so was Filmisches hat, dass jedes Unterkapitel wie so eine einzelne kleine Filmszene wirkt. Kannst du mit dieser Lesart was anfangen oder welche Überlegungen hast du dir bezüglich der Form gemacht?
Ich bin ganz froh, dass du das erwähnst, weil ich tatsächlich, also man wird ja als Autorin immer vor allem auf die literarischen Vorbilder angesprochen. Und ich finde es bei meinem Schreiben gar nicht so unwesentlich, dass ich, um ganz ehrlich zu sein, keine wahnsinnig belesene Autorin bin, sondern viel Inspiration auch aus anderen Medien einfach schöpfe, was ja, glaube ich, einfach auch unserer Zeit geschuldet ist. Natürlich schaue ich einfach wahnsinnig viele Serien und diese Art von Medium hilft mir persönlich zum Beispiel auch ganz viel beim Schreiben und es hilft mir auch dabei, mir viel zuzutrauen. Also die Beschäftigung mit Serien oder auch mit Filmen, finde ich, kann einem auch sehr viel, viel Mut geben, so sich in so kleineren Szenen durch ein Buch zu bewegen und sozusagen so etwas wie Schnitte einzubauen. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht beim Schreiben von 3 Kilometer. Also so Form und Sprache sind ohnehin etwas, ich setze mich nicht vorher hin und überlege mir, oh, ich schreibe das jetzt in vielen kleinen Szenen, sondern ich schreibe es dann am Ende halt so, wie ich es kann. Und mir ist aber schon aufgefallen, dass ich sehr beeinflusst bin von so Schnitten im Film oder eben bei Serien und dass ich bei 3 Kilometer irgendwie ähnlich gearbeitet habe und irgendwie keine Scheu davor hatte, eine Szene vielleicht schon abzubrechen, obwohl es noch eine Leerstelle gibt. Das hat sich für mich irgendwie sehr natürlich angefühlt und ich hatte irgendwie den Eindruck, man könne das so machen.
Die Form hat sich ergeben. Du meintest eben auch, dass sich die Sprache ergeben hat. Auf die möchte ich natürlich trotzdem auch noch kurz eingehen, denn diese ist, finde ich zumindest, sehr zurückgenommen und reduziert. Ja, also du fährst kein Orchester auf, sondern arbeitest eher mit Zwischentönen. Wie hat sich das entwickelt, zu so einem leisen Ton zu finden, den ich dir jetzt unterstelle? Ich kann mich natürlich auch völlig irren, aber so habe ich das Buch gelesen.
Ich glaube, das hat sich insofern ergeben, als dass ich mir die Atmosphäre dieser letzten Monate vor der rumänischen Revolution auch auf irgendeine Art und Weise still vorgestellt habe. Und zwar keine beruhigende Stille, sondern eine Stille, unter der schon irgendwas brodelt. Also ich habe mir diese Stille in jeder Hinsicht gut vorstellen können. Zum einen, dass sie sich schon so in das Privatleben der Figuren einschleicht, als auferlegtes Schweigen zum einen, weil es herrschte dieses allgegenwärtige Gefühl von Misstrauen, weil man nicht genau wusste, wem darf man was sagen, wem darf man was erzählen. Man wusste nicht, gerät man an eine falsche Person, die möglicherweise ein Spitzel ist. Also in der Hinsicht habe ich irgendwie so ein Schweigen oder eine Stille vermutet und mir überlegt, ob dieses öffentlich auferlegte Schweigen auch in die Privatsphäre der Figuren eindringt. Und eben zum anderen habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie ist es, wenn man wie meine Figuren schon in dieser Diktatur geboren ist und aufgewachsen ist und nichts anderes kennt und einfach nicht weiß, wie lange dieser Zustand noch andauert. Was ist das für ein Gefühl? Was kann ich dafür für eine Sprache finden? Also wie gesagt, habe ich mir das nicht vorher überlegt, aber es kam einfach so mit der Geschichte, mit den Figuren kam diese große Stille, unter der es aber eben schon anfängt zu brodeln, weil eben ein Umsturz bevorsteht. Nur meine Figuren können das einfach noch nicht wissen. Und gleichzeitig habe ich mir auch immer diese sehr weite Landschaft, also in dem Teil vom Banat, wo meine Geschichte spielt, das ist ja so eine sehr, sehr flache, sehr weite Landschaft. Und auch das verbinde ich irgendwie mit Stille, also diese Weite der Felder, diese Dörfer, die sich langsam entleeren. Auch das wiederum ist so ein Aspekt, den ich mit Stille verbinde. Und deswegen ist es gegebenenfalls deshalb so eine stille, zurückgenommene Sprache geworden. Auch vielleicht deshalb, weil man nicht mehr so recht weiß, wenn man es mal aus der Perspektive der Figuren betrachtet, weil man nicht mehr so recht weiß, worüber man eigentlich noch reden soll. Also der ganze Alltag dreht sich so in sich selbst. Es ist so, alles ist so auf so einen Mikrokosmos zusammengeschrumpft, in dem man nicht so richtig am Weltgeschehen teilnehmen kann, sondern man sitzt da in diesem Dorf und weiß nicht, was bringen die nächsten Monate, was bringen die nächsten Jahre. Die soziale und ökonomische Situation wird immer schlechter und man sitzt da und fühlt sich irgendwie hilflos. Und das sind alles Aspekte, die mich umgetrieben haben und die ich irgendwie immer mit Stille und Schweigen verbunden habe.
Bevor wir darüber sprechen, wie sich so die gesellschaftspolitischen Ereignisse und Entwicklungen auf das Privatleben oder auf das Alltagsleben oder das Leben ganz generell der Figuren auswirkt, möchte ich kurz generell über die politischen Entwicklungen mit dir sprechen. Denn diese finden ja in deinem Buch statt. Es wird wahnsinnig viel angesprochen, aber es wird sehr, sehr viel nicht ausgesprochen. Ja, also Namen, Daten, historische Ereignisse, die tauchen auf, aber immer sehr, sehr oder häufig sehr unkonkret oder sie werden mit keinem Namen versehen, sodass ich das Gefühl habe, du willst gar nicht zu viel erklären. Bevor ich also zu den politischen Umwälzungen komme, die Frage davor, warum bleibst du so unkonkret? Du hättest ja auch viel weiter noch ausholen können.
Ich hätte weiter ausholen können, aber ich glaube, dass ich dafür ein ganz anderes Figurensetting gebraucht hätte. Also man muss sich vorstellen, was das für eine Art von Familie ist, was das für Leute sind, die ich da beschreibe. Das sind recht einfache Leute. Niemand von denen ist an irgendeiner Universität oder studiert. Die leben im Dorf, gehen nur zum Arbeiten in die Stadt. Und das große Weltgeschehen sozusagen greift in deren Leben so gut wie gar nicht ein. Und ich glaube schon, man muss sich ein bisschen so den Gegebenheiten seiner Figuren anpassen. Und es war mir immer wichtig, die äußeren Umstände und Ereignisse so zu beschreiben, wie ich meinte, dass meine Figuren sie vermutlich wahrnehmen. Und für meine Figuren passiert halt einfach vieles irgendwie am Rand ihrer Wahrnehmung. Selbst als dann so große Umwälzungen, so große Umbrüche kommen, wissen sie eigentlich nicht genau, was passiert. Also selbst da sind sie weiterhin in ihrem Dorf. Sie erfahren, dass etwas in der Stadt passiert, dass etwas vor sich geht, aber sind da immer noch ja irgendwie sehr, sehr abseits vom wirklichen Geschehen und können das nicht genau fassen. Und deswegen bleibt das so im Wagen, weil ich mir immer gedacht habe, hat man denn gewisse Dinge damals überhaupt als so bedeutsam wahrgenommen? Was genau hat man als bedeutsam wahrgenommen? Was war schon Alltag? Was war es einem noch wert, darüber zu reden? Also viele Dinge, mit denen leben die schon seit Jahren. Was genau davon wollen sie überhaupt noch erwähnen in ihren Gesprächen? Oder was hat sich irgendwie schon so eingespielt? Was kann man schon mit Blicken oder Gesten einer mitteilen, weil man ohnehin weiß, was gemeint ist? Ja, also wenn wieder mal der Strom abends abgestellt wird, ist das dann noch etwas, was groß thematisiert wird, oder nimmt man das schon resigniert zur Kenntnis? Ja, also über solche Sachen habe ich mir viele Gedanken gemacht.
Ich finde es tatsächlich ganz angenehm, dass so viele Dinge vage bleiben, weil ich es immer nicht mag, wenn mir zu viel erklärt wird und Bücher irgendwie so eine sich in so eine didaktische Richtung dann fast bewegen. Ich fand es dann aber doch ganz interessant, dass, weil ich in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal mir ein Buch angesehen habe. Also Der Vorhang geht auf von György Dalos. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da werden immer so von sämtlichen osteuropäischen Ländern so die letzten Monate oder Jahre vorm Zusammenbruch beschrieben. Und so nachträglich zu merken, welche Reformen oder Beschlüsse oder eben auch politische Ereignisse du in den Roman gepackt hast, fand ich ganz schön, dann eben zu sehen, wo die Sachen herkommen. Also tatsächlich sogar hatte ich das Gefühl bei einer Figur, dass du die aus der Geschichte genommen hast. Es gibt ja diesen Pfarrer.
Ja, stimmt, ja.
So einen bekannten Pfarrer, da dachte ich so, im Roman geht es auch um Pfarrer, der dann versetzt werden soll, weil er zu unbequem geworden ist. Also es ist wirklich nur eine Nebenfigur in deinem Buch.
Es ist auch genau dieser
Buch.
Pfarrer tatsächlich. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung, fang deinen Satz nochmal an.
Alles. Nein, wir können uns unterbrechen. Dann hat es tatsächlich den Eindruck, dass wir uns miteinander unterhalten. Viele Dinge deutest du also nur an. Wir wollen aber trotzdem noch so ein bisschen konkreter werden, in welchem Setting sich diese Geschichte eigentlich abspielt, gerade was die Verhältnisse eben angeht, die politischen Verhältnisse, auch die Alltagsrealität. Denn du hast eben schon vom Strom gesprochen, der knapp ist. Von Armut ist viel die Rede, auch von Lebensmittelknappheit, die immer wieder auftaucht. Aber auch davon, dass, ich glaube auch gleich mehrfach, dass dem Land eben schon mal besser ging, dass quasi das eine Entwicklung ist, die in den 80ern immer gravierender wird. Kannst du so ein bisschen erläutern, womit sich die Menschen in dieser Dorfgemeinschaft auseinandersetzen müssen?
Die müssen sich mit Ceausescus Ziel auseinandersetzen, dass er Rumänien bis zu einem bestimmten Jahr, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, schuldenfrei machen wollte. Das war sein Ziel. Dementsprechend wurde wahnsinnig viel exportiert über viele Jahre hinweg. Und das wiederum hat dann eben zu einer sehr, sehr prekären ökonomischen Situation in Rumänien geführt. Das ist auch immer wieder etwas, da kann ich jetzt aus Familiengeschichten wiederum schöpfen. Das ist auch etwas, was mir viel erzählt wurde, dieses Anstehen für Lebensmittel, diese leeren Lebensmittelläden, mit denen man irgendwie immer wieder konfrontiert war, dieses Gefühl, wenn man stundenlang in einer Schlange steht und dann doch seine Ration nicht bekommt. Also das war wirklich eine allgegenwärtige Realität dieser Jahre. Das zum einen und zum anderen, dass sich eben dieser Personenkult von Ceausescu gegen Ende der Diktatur ins immer Unglaublichere gesteigert hat. Also es war eine der osteuropäischen Diktaturen mit dem stärksten Personenkult tatsächlich. Zusammenhängend mit diesem Personenkult wurde dann auch immer diese sich verschlechternde ökonomische Lage aber auch gerechtfertigt. Also es gab wenig zu essen. Das wurde dann ideologisch gerechtfertigt dadurch, dass man sich halt einfach auch mit wenig Essen sehr gesund ernähren kann und den Körper gesund halten kann. Also da gab es dann so die Ideologie irgendwie vom gesunden Körper und dass das natürlich auch mit wenig Lebensmitteln zu erreichen sei.
Ich glaube, genau, diesen Punkt hatte ich irgendwie rausgeschrieben. Es gab 1984 ein Programm zur wissenschaftlichen Ernährung der Bevölkerung.
Ja.
Und da
ja.
wurde beschlossen, wenig reicht ja dann auch und ist genauso gut, wenn nicht besser.
Genau, das stimmt. Und zum Thema Wissenschaft, Elena Ceausescu war ja auch die mit diversen, eigentlich nicht existierenden wissenschaftlichen Titeln belegte Frau an Ceausescus Seite. Und durch sie sollten viele von diesen Beschlüssen auch so eine wissenschaftliche Legitimation bekommen, dadurch, dass sie mit verschiedenen Titeln bedacht wurde, die sie in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht besaß.
Ja, was ganz interessant ist, ist, dass durch diese ganzen Beschlüsse und durch diese Armut, dieses Dorf so was Vormodernes hat. Ne? So in dieser Anfangsszene, da geht es um den Fahrtwind in den Haaren, da bin ich sofort davon ausgegangen, da sitzt jemand im Auto. Aber nein, die Gruppe befindet sich auf Fahrrädern. Also es gibt kein Telefon, elektrisches Licht gibt sehr, sehr häufig nicht. Oft werden Kerzen angezündet. am Ende taucht dann irgendwann ein Fernseher auf und man ist völlig irritiert über diesen, über diesen Einbruch der Technik in die Geschichte. Diese angespannte politische Situation, wie wirkt sich das dann auf die Figuren selbst aus? Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich dieses Wirken der Biomacht, wie das Foucault nennen würde, dass die Personen sich einfach untereinander auch gar nicht mehr vertrauen können. Und tatsächlich auch scheint es mir oft gar nicht so viel voneinander wissen, obwohl der Personenkreis ja eigentlich recht überschaubar ist und die Leute sich oft sehen.
Also ich glaube schon, dass das, was politisch um einen herum passiert, sich im Kleinen auch immer sehr, sehr stark auswirkt. Also das war auch mir ein wichtiges Anliegen, diese großen Umbrüche, die da letzten Endes passieren in diesem kleinen Kosmos der Familie und des Dorfes und in dieser Dreier-Freundeskonstellation zu erzählen. Und du hast es angesprochen, was macht das mit den Figuren? Also ich glaube, dass zum einen dieses Schweigen, das unter den Figuren herrscht, oder der Anschein, dass sie nicht so viel voneinander wissen, dass das zum einen etwas ist, was aus der politischen Situation herauskommt und in ihr Leben eingreift, nämlich als dass ich mir das so vorgestellt habe, dass diese allgegenwärtige Atmosphäre von Misstrauen eben dann letzten Endes auch ins Private eingreift. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass ich so eine Vorstellung hatte, dass dieses öffentlich auferlegte Schweigen dann letzten Endes auch im Privaten stattfindet und dass deswegen so wenig oder nur so karg miteinander gesprochen wird. Zum anderen habe ich mir auch vorgestellt, dass diese Resignation, die man empfinden muss, wenn man so wenige Zukunftsoptionen hat, wenn man weiß, man ist überhaupt nicht fähig, die Zukunft in alle möglichen Richtungen zu denken. Man kann sich für nur wenige Dinge entscheiden. Also die Welt liegt jetzt nicht wirklich offen vor einem, sondern man glaubt irgendwie schon zu wissen, wie die nächsten Monate und Jahre für einen ablaufen werden. Auch darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, was das letzten Endes für das Miteinander in einer Familie zum Beispiel bedeutet. Also diese große Resignation, ob auch die dazu führt, dass man letzten Endes sich viel in so ein Schweigen zurückzieht, in einen Versuch auch, sich gegenseitig zu schonen. Also das Schweigen, glaube ich, ist nämlich nicht nur etwas Abschottendes oder etwas, was die Figuren aus Schutz für sich machen, sondern ich glaube, sie wollen sich gegenseitig auch schützen. Ich glaube, man schweigt auch viel in 3 Kilometer, weil man sich gegenseitig schützen möchte. Also viele Dinge werden auch nicht gesagt, weil man den Eindruck hat, dass man sich gegenseitig nicht mit der eigenen Angst oder den eigenen Sorgen beladen möchte. Es gibt eine Szene oder ich glaube mehrere Szenen zwischen Anna und ihrer Mutter oder zwischen Anna und ihren Eltern, wo Anna vermutet, dass ihre Eltern auch Angst und Sorgen natürlich haben in dieser Diktatur, aber es ist nie geäußert worden. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass die Figuren halt auch versuchen, sich gegenseitig zu schonen und sich dadurch aber wiederum eigentlich etwas antun. Sie wissen es nur nicht. Also sie denken, sie schonen einander, aber in Wirklichkeit tun sie sich mit diesem Schweigen irgendwie auch etwas an, weil sie dadurch nichts voneinander erfahren.
Ja, ich finde tatsächlich, dass du die politischen Ereignisse sehr, sehr schön auf die Lebensrealität überträgst, beziehungsweise die sich da auch ganz gut spiegeln. Die politisch-gesellschaftlichen Ereignisse bleiben sehr, sehr vage, aber eben auch die Beziehungen der Figuren untereinander. Es ist einmal natürlich dieses Schweigen, aber auch das Erzählen der Erzählinstanz der Anna ist ja geprägt von Leerstellen. Ja, also schon in der ersten Szene, die finde ich sehr, sehr viel schon erkennen lässt, was für den Roman dann später noch relevant wird, ist man sich ja nicht ganz genau sicher, was passiert da eigentlich. Also man muss immer sehr, sehr viel mitdenken, weil die Dinge oft nicht ausgesprochen werden. Also gerade am Anfang ist von den schlechten Freunden die Rede, die von einem auf den anderen Tag verschwinden. Von diesen schlechten Freunden ist dann später aber gar nicht mehr so die Rede. Es gibt den Wunsch einer Berührung zwischen Anna und Misch. Man kann aber überhaupt noch nicht einschätzen, was da romantisch irgendwie im Hintergrund steht, weil dann später von ihrer Liebesbeziehung zu Hans die Rede ist. Also ich finde auch eben auf der Erzählebene arbeitest du ja hier auch ähnlich wie auf politischer Ebene mit diesen Leerstellen. Kann man das so sagen?
Ja, mit Sicherheit. Vor allem, weil ich glaube, dass meine Figuren so gestrickt sind, dass sie viele, viele Wünsche, Sorgen und Ängste haben, denen sie gar nicht so sehr nachgehen wollen, weil sich für sie die Sinnfrage einfach stellt. Also was machen denn meine Wünsche noch für einen Sinn, wenn ich weiß, dass ich sie in dieser Situation, in der ich lebe, in diesem Land, in dem ich lebe, vielleicht nicht verwirklichen kann? Was macht denn der Wunsch einer Berührung für einen Sinn, wenn ich irgendwie weiß, dass es da jemand anders gibt, den ich mit so einer Wunscherfüllung verletzen würde? Also ich glaube, dass da meine Figuren einfach so gestrickt sind, dass sie viele Gefühle auch im Keim ersticken, weil sie in dieser großen Atmosphäre von Apathie, von Resignation leben und sich immer die Frage auch stellt, so was passiert denn, wenn ich diesen oder jenen Schritt gehe? Also zum Beispiel ist ja der Wunsch nach dem Fortgehen ist ja sehr präsent, ja. Also der aber wiederum spiegelt, glaube ich, am meisten wider, wie stark er eigentlich manchmal auch unterdrückt werden muss. Zum Beispiel Anna ist so eine Figur, die denkt viel ans Fortgehen, auch dadurch, dass sie zwei Freunde hat, die unbedingt flüchten möchten. Dadurch ist sie immer wieder mit diesem Wunsch, mit dieser Vorstellung konfrontiert. Aber Anna denkt diesen Wunsch halt auch immer zu Ende. Sie denkt halt immer, aber was passiert dann mit meinen Eltern, wenn ich sie zurücklasse? Was passiert mit meiner Großmutter, wenn ich sie zurücklasse? Wie sieht das Leben hier aus, wenn ich auch noch gehe? Es sind schon so viele gegangen. Und deswegen glaube ich, dass dadurch diese Leerstellen entstanden sind durch nicht zu Ende gedachte Wünsche, die meine Figuren haben.
Und tatsächlich ja auch oft Wünsche, die Figuren selbst gar nicht einschätzen können. Also mir ist natürlich vor allem bei Anna aufgefallen, weil sie diese Geschichte erzählt. Es gibt gleich mehrere Situationen, da erahnen ihre Freunde, was sie eigentlich von sich aus will. Also welche Entscheidung sie eigentlich schon getroffen hat, obwohl sie noch gar nicht so artikulieren kann oder obwohl die ihr selbst nicht so präsent sind. Also ihr entgleiten so tatsächlich, einerseits sind die Sachen durchdacht, aber andererseits entgleiten sie so, dass, weil es alles so unsicher ist. Wie generell die Figur der Anna, wie ich meine, eine sehr unsichere Figur ist. Aber genau von dieser Figur wird die Geschichte erzählt. Welche Vor- und Nachteile haben sich denn da fürs Schreiben ergeben? Beziehungsweise warum hast du genau diese Figur gewählt als Erzählinstanz?
Ich finde, dass das Wort unsicher Anna gar nicht so gut beschreibt vielleicht. Ich finde eher, dass sie eine besonders hellsichtige Person ist, die sich Dinge so sehr genau mit einem sehr klaren Blick anschaut und aus diesem genauen Anschauen von Entscheidungen, aus dem Durchdenken von Konsequenzen, die gewisse Entscheidungen mit sich bringen, resultiert dann etwas, was man eher als, also was man natürlich als Unsicherheit verstehen könnte. Aber ich habe das eigentlich immer so empfunden, als dass sie so eine abwägende Person ist. Also sie ist wie in dieser ganzen Personenkonstellation ist sie irgendwie immer die gewesen, mit der ich alles ausloten konnte, mit der ich mir immer durchdenken konnte, was passiert, wenn man diese und jene Entscheidung trifft. Und das bedeutet, jetzt wo ich sie so lobe, bedeutet das aber nicht, dass ich nicht mit ihr gehadert hätte. Also sie ist auch eine schwierige Figur. Auch viele ihrer Entscheidungen fand ich schwierig. Und hatte manchmal Probleme, sie zu verstehen, tatsächlich. Also ich bin nicht immer mit ihr problemlos mit ihr mitgegangen, wenn sie mich an die Hand genommen hat, sagen wir es mal so. Aber trotzdem denke ich mir im Nachhinein, dass sie insofern in dieser ganzen Konstellation, in diesem Hin- und Hergerissensein zwischen Gehen und Bleiben, zwischen zwei Männern, zwischen ja letztlich auch der Entscheidung, ob man an einem Umsturz teilnimmt, dass sie da eigentlich die perfekte Figur war, um alles einmal auszuloten, weil sie so hellsichtig auf Dinge blickt und deren Konsequenzen immer mitdenkt.
Liebe Nadine, ich möchte über zwei zentrale Begriffe oder Objekte oder wahrscheinlich kann man auch von Motiven sprechen, mit dir reden, die mir aufgefallen sind. Das erste ist der Mais. Ja, der Mais erfüllt in deinem Buch ganz vielfältige Funktionen. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass sie die Zeitstruktur oder bestimmte Entscheidungen mitbestimmt, denn nur wenn der Mais noch nicht abgeerntet ist, kann eine Flucht über die Felder gelingen. Ja, das ist immer eine Frage, die regelmäßig auftaucht. Wurde der Mais schon geerntet? Gleichzeitig kommt es im Mais zu einer romantischen Begegnung zwischen Anna und Mish. An einem späteren Zeitpunkt trifft sie eine wichtige Entscheidung, geht zu Mish und passiert auf dem Weg dahin das Maisfeld. Der Mais verweist aber auch auf das Erzählen selbst, finde ich, denn in einer Szene heißt es, am Abend schälte man Maiskolben und erzählte dabei Geschichten. Können wir über den Mais reden? Was bedeutet dir und was bedeutet dem Buch der Mais und weshalb spielt er so eine große Rolle?
Ja, du hast jetzt schon ganz viele wichtige Punkte tatsächlich angesprochen. Es fällt mir schwer, da was hinzuzufügen. Aber wo ich gerne auch noch mehr dazu sagen würde, ist die Sache mit der zeitlichen Struktur, die der Mais dem Ganzen gibt. Das Buch ist ja so unterteilt ein bisschen, dass am Anfang noch Spätsommer herrscht, dann kommt der Herbst und geht dann in diesen Winter über. Und im Winter eben findet dann auch die rumänische Revolution statt. Also dieser ganze Umsturz kommt ins Rollen. Und der Mais war für mich in dieser zeitlichen Struktur auch ein bisschen ein Symbolbild dafür, wie lange Wünsche noch bestehen können, wie lange Optionen noch offen sein können und wie sich das dann mit dem Fortschreiten der Zeit, ja, regelrecht, also wie das verschwindet. Also mit dem Mais verschwinden auch viele Möglichkeiten, verschwinden Hoffnungen und Träume, die meine Figuren auch noch hatten, die sie auch noch in diesen Sommermonaten vor allem hatten. Also ich glaube, dass die Sommermonate oder die Sommerwochen in 3 Kilometer noch am ehesten die Zeitspanne sind, in der man auch ja, schöne Momente finden kann. Und dann mit dem Abernten des Mais, mit dem Verschwinden von dem Maisfeld, zerbricht auch so ein Stück weit diese Welt, also diese ganze Fassade von Annas Welt fängt ja ohnehin sehr stark an zu bröckeln. Und das Verschwinden des Maisfelds gehört zum Bröckeln dieser Fassade definitiv dazu.
Auf das Bröckeln der Fassade verweist auch der zweite Begriff, über den ich gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar ist dieser Begriff das Zittern. Denn auch das Zittern taucht in diesem Buch sehr, sehr häufig auf. Ich habe dann irgendwann angefangen, mal so einen Kringel ums Wort zu machen. Und es mehrte sich, weil dieses Zittern im Buch wahnsinnig viel auch ausdrückt. Also es steht einmal für so eine Unsicherheit, für die Angst natürlich, für die Kälte, aber gleichzeitig auch für so Aufbruch und Ekstase, ja, für so diese Nervosität, aber auch, ja, auch das erotische Begehren auch. Generell passt es zu den schwankenden Verhältnissen, die sich an einer Stelle auch noch in so einem Erdbeben auftauchen, ja, also da zittert die Erde. Ist das der Grund, warum sich dieser Begriff so richtig für dich angefühlt hat oder denke ich da falsch?
Nein, gar nicht. Obwohl ich glaube, dass du dir mehr Gedanken darüber gemacht hast als ich, was ich sehr schön und löblich finde. Nein, das freut mich total. Ich bin noch nie auf diesen Begriff angesprochen worden und muss mir jetzt zum ersten Mal auch Gedanken über das Zittern machen. Das ist ja schön, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Spontan würde ich sagen, dass das, wie du auch schon richtig gesagt hast, vorkommt, weil das ist ja eine Bewegung, die was Unruhiges hat und Meine Figuren befinden sich ja, ohne es zu wissen, in unruhigen Zeiten. Also sie befinden sich auch in einem davor. Sie befinden sich vor einem Umsturz, vor einem Kollaps. Sie wissen es nur nicht und man zittert ja auch vor. Man zittert vor Angst, vor Wut. Und deswegen habe ich es deshalb vielleicht einfach so häufig gewählt, weil es diese Bewegung vor etwas ist, also vor etwas, was einem Angst macht, etwas, eine Bewegung vor etwas, was einen wütend macht. Also eigentlich ist es eine recht passende Bewegung für meine Figuren, die sich ja auch in so einer angespannten Haltung irgendwie befinden, was ihre geschichtliche Position betrifft. Also warum sollten sie nicht zittern? Es gibt irgendwie, es gibt Gründe dafür und es ist auch eine Bewegung, die noch nichts Übertriebenes hat sozusagen, sondern die wirklich so auch nur ein leichtes Beben sein kann und die sich dann tatsächlich, wie du ja auch schon gesagt hast, sogar in einem Naturereignis widerspiegelt, nämlich in diesem Erdbeben. Also da zittert dann die Erde. Und auch da ist es aber, ja, wie viele Dinge in 3 Kilometer dann so, es zittert die Erde, es gibt dieses Erdbeben. Und letzten Endes ist das aber auch nur so eine kleine Schwankung im Geschehen. Also auch da passiert eigentlich nichts Großartiges. Ja, also alle sind natürlich erleichtert, weil ich glaube, ich schreibe dann an dieser Stelle, es gibt keine Risse in den Wänden und nichts war zu Bruch gegangen. Und das war für mich auch immer so was Wiederkehrendes in 3 Kilometer, dass viele kleine Dinge passieren oder manchmal auch große Dinge wie ein Erdbeben, die dann aber letzten Endes gar keine so großen Auswirkungen haben. Also sie wirken groß und richten dann aber irgendwie gar keinen Schaden an, obwohl man sich das vielleicht wünschen würde. Man würde vielleicht sich wünschen, dass die Erde buchstäblich anfängt zu beben in dieser Welt, die ansonsten so still steht.
Abschließend zum Buch 3 Kilometer. Dein Buch ist ja schon im Herbst 2019 erschienen, wurde sehr wohlwollend aufgenommen vom Publikum und von der Kritik, hat mehrere Preise erhalten. Gab es so eine Reaktion oder Lesart des Publikums, die dich besonders gefreut oder auch irritiert hat?
Ja, was ich immer besonders interessant war, wie gerade die Beschreibung dieses Dorfes in 3 Kilometer für so unterschiedliche Menschen doch dieselben Assoziationen wecken konnte. Also beispielsweise konnten nicht nur, wenn sie denn mal in meinem Publikum saßen, Rumäniendeutsche etwas mit der Beschreibung dieses Dorfes anfangen, sondern auch jemand, der in Brandenburg aufgewachsen ist, hat sich irgendwie auch von der Atmosphäre her anscheinend daran erinnert gefühlt. Das hat mich auch sehr gefreut.
Das kann ich bestätigen als jemand, der in Brandenburg aufgewachsen ist.
Sowas freut mich sehr zu hören, weil ich habe ja auch diesem Dorf nicht umsonst keinen Namen gegeben. Also ich wollte, dass das so eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, dieses Gefühl des Abgehängtwerdens, des in der Peripherie Seins, während woanders aufregendere Dinge passieren. Das finde ich, muss man nicht an einen Ortsnamen knüpfen. Das wollte ich irgendwie eher so als allgemeingültiges Gefühl für sich stehen lassen. Und dementsprechend haben mich dann besonders immer so Reaktionen gefreut von Leuten, die aus ganz anderen Kontexten kommen, aber mit diesem Dorf so viel anfangen konnten. Und irritiert hat mich auch manches, aber das ist auch in Ordnung. Also da fällt mir jetzt auch gar kein Beispiel ein. Also ich finde es auch gut, wenn Leute irritiert sind. Das bedeutet dann auch, dass sich nicht immer alles nur in Wohlgefallen auflöst, sondern dass es auch Ecken und Kanten gibt, an denen man sich stoßen kann. Und das ist ja auch wichtig.
Wir haben schon angedeutet, dass du aktuell an deinem zweiten Roman arbeitest, der sogar schon dieses Jahr erscheinen wird. Kannst du davon oder möchtest du überhaupt jetzt schon darüber sprechen, worum es da gehen wird?
Also es ist sehr schwer, darüber zu sprechen, weil ich noch so nah dran bin an diesem Projekt. Und ich habe immer den Eindruck, wenn mal jemand anders einen Klappentext für mich geschrieben hat, dann kann ich vielleicht auch mal in 3 geraden Sätzen sagen, worum es in meinem Buch geht. Es ist finde ich wahnsinnig schwer als Autorin, gerade wenn Projekte noch so frisch sind, wirklich gute und treffende Worte für das zu finden, womit man sich da gerade beschäftigt hat. Ich kann es trotzdem versuchen. Es ist bestimmt nicht besonders elegant, vor allem, weil ich auch es irgendwie so verpacken möchte, dass es was verrät, aber auch nicht zu viel. Es geht wirklich im weitesten Sinne geht es um eine Person, die auf verschiedenen Ebenen einen Identitätsverlust erfährt. Das findet einerseits durch eine Migrationsgeschichte statt, die diese Figur durchlebt. Also sie verliert ein Stück ihrer Identität dadurch, dass sie den Ort wechselt. Zum anderen findet das in ihrer Sexualität statt. Diese Figur hat eine Sexualität, die man in der Zeit, in der sie lebt, nicht leben darf. Also auch da gibt es keine Entfaltungsmöglichkeit für ihre Identität. Und ein großes Thema im neuen Buch wird auch das Thema Nicht-Hören sein. Also sowohl der Aspekt der Schwerhörigkeit spielt eine große Rolle. Meine Figur, so viel darf ich vielleicht schon sagen, ist Hörgeräteakustiker und hat täglich mit Menschen auch zu tun, die schwerhörig werden und davon auch in eine zunehmende Isolation getrieben werden und auch dadurch ein Stück ihrer Identität einbüßen müssen, denn durch das Nichthören zieht natürlich auch ein Nicht-Kommunizieren-Können nach sich. Und wer ist man, wenn man nicht kommunizieren kann? Ja, so, das, so viel dazu.
Okay, also wir merken, dass der Roman ganz andere Wege einschlagen wird als der erste. Aber hast du auch andere Wege eingeschlagen, als du ihn geschrieben hast? Also hat sich der Schreibprozess stark vom Erstling unterschieden oder gab es so Dinge, die eigentlich ziemlich ähnlich abliefen?
Es war insofern anders, als dass ich mich diesmal getraut habe, mich von so einem linearen Erzählen zu lösen. 3 Kilometer hat ja eine recht überschaubare Zeitspanne. Das sind 3-4 Monate, die da erzählt werden und dann gibt es nur wenige Rückblicke. Und von diesem Erzählen habe ich mich gelöst und arbeite jetzt in dem neuen Projekt mit verschiedenen Zeitebenen. Dementsprechend anders hat sich auch der Schreibprozess gestaltet, weil ich nicht, also anders als bei 3 Kilometer, wo ich meistens mich zu bestimmten Stellen hingeschrieben habe und dann wusste ich, okay, als nächstes muss eigentlich diese und jene Motivation in den Figuren irgendwie angelegt werden, damit der nächste große Schritt, den ich vorhabe, funktioniert. Sich fortschreiben und dieses die Geschichte fortspinnen hat jetzt bei diesem Projekt nicht wirklich funktioniert, sondern ich hatte eher den Eindruck, dass ich viel Text hatte und am Ende war eigentlich die große Arbeit, den in eine Form zu bringen. Also da wirklich sich zu überlegen, wann setze ich diesen Baustein wo ein. Diese Arbeit war ich halt von 3 Kilometer überhaupt nicht gewöhnt. Das war für mich Neuland und hat aber irgendwie auch was Beruhigendes gehabt. Also ich hatte bei dem neuen Projekt viel weniger übertrieben lange Denkprozesse, wo ich mir den nächsten Schritt zu einem bestimmten Punkt erarbeiten musste, sondern ich wusste immer so, ich habe irgendwie so ganz viel Text und am Ende muss ich ihn irgendwie zusammenbauen. Oh, wow, das klingt jetzt total professionell. Aber tatsächlich so war es und ich war irgendwie auch, ich war beim zweiten Projekt auch viel beruhigter, weil ich mir irgendwie dachte, 3 Kilometer ist irgendwie mit so viel, ja, mit ziemlich vielen Zweifeln entstanden, gerade auch, weil man ja beim ersten Buch nicht weiß, wird das überhaupt veröffentlicht. Und da war ich jetzt beim zweiten Buch irgendwie schon beruhigter und dachte mir, es wird schon, irgendwo wird mich der Weg schon hinführen und ich mache das jetzt für mich. Also ich habe irgendwie mehr in mir geruht bei dieser Geschichte, muss ich sagen.
Bei dem Text geht's ums Hören. Kommt da deine Ausbildung auch rein, also als Musikwissenschaftlerin oder jetzt arbeitest du auch beim Bundeswettbewerb Gesang?
Nein, das tatsächlich kommt schon wieder nichts Musikwissenschaftliches vor, finde ich ja fast schon ein bisschen schade. Die Hörakustik, das ist ja ein Ausbildungsberuf, dem ich mich auch so ganz neu annähern musste. Ich fand es total spannend, mich dem anzunähern und mir anzuschauen, wie verläuft diese Ausbildung, was genau lernt man da überhaupt, wie verläuft dieses Verhältnis zu Kundinnen. Das war enorm spannend, aber hat tatsächlich jetzt irgendwie leider das Hören, das da thematisiert wird in diesem Zusammenhang, hat mit meinem musikwissenschaftlichen Hintergrund leider gar nichts zu tun.
Aber hörst du Musik beim Schreiben? Fließt das irgendwie ein?
Ja, das fließt sehr stark ein. Also ich brauche Musik meistens auch so als Initialmoment beim Schreiben. Irgendwann mache ich sie dann aus, weil sie mich dann stört. Nach ein paar Minuten, wenn ich dann schon so in den Schreibprozess reingekommen bin. Aber es hilft mir gut, um reinzukommen. Da höre ich dann meistens Musik, ja.
Das Buch erscheint im Herbst. Ist der Schreibprozess dann schon abgeschlossen und du feilst so am Text? Oder in welchem Stadium befindet sich der Text jetzt gerade?
Genau, ich bin tatsächlich mit der Geschichte am Ende, also mit dem Schreiben am Ende. Und was ich dann immer noch mal mache, ist mehrere Male noch mal sehr, sehr eingehend über den Text drüber zu bügeln, noch mal an allen Ecken, Enden zu feilen. Also wirklich jedes Wort noch mal in die Hand zu nehmen und umzudrehen. Das ist mir immer persönlich ganz, ganz wichtig. Und ein paar Dinge möchten auch noch nachrecherchiert werden. Also das Buch spielt in den späten 80ern und frühen 90ern und auch durch diesen Themenkomplex der Hörakustik gab es viel zu recherchieren. Und da habe ich den Eindruck, dass da an der einen oder anderen Stelle nochmal Gesprächsbedarf herrscht sozusagen. Und ich bin ganz froh, dass es dafür jetzt noch ein bisschen Zeit gibt, um diese Punkte noch abzuhaken.
Mit wem sprichst du dann über Texte, die noch nicht ganz fertig sind? Also in 3 Kilometer bedankst du dich für die Küchentisch-Schreibstunden bei einer Gela, wen auch immer es sich da handeln mag. Aber führst du diese Gespräche mit dem Lektorat oder mit Freundinnen? Wer kann deine Texte jetzt schon lesen?
Also mir ist es immer ganz besonders wichtig, übers Lektorat hinaus, das Lektorat, das ich sehr schätze und in das ich großes Vertrauen habe, aber darüber hinaus möchte ich immer noch mal andere Stimmen hören. Also ich habe 2 befreundete Autorinnen, mit denen ich da regelmäßig im Austausch stehe, die das, was ich schreibe, in nahezu jedem Stadium lesen dürfen und auch sollen. Über diese Blicke bin ich sehr dankbar. Dann sind tatsächlich meine Eltern sehr wertvolle LeserInnen. Ich bin auch für deren Blick immer sehr dankbar. Die entdecken auch manchmal Dinge, die sonst niemand gesehen hat. Wirklich so ganz so Kleinigkeiten. Das finde ich immer ganz spannend. Und das erste Opfer sozusagen ist immer mein Freund hier zu Hause. Der muss tatsächlich immer als allererstes lesen. Und ich bin wirklich für jede einzelne Stimme einfach wahnsinnig dankbar, weil ich den Eindruck habe, dass man sich da so ein Pool an Stimmen schafft. Und wenn man merkt, so an gewissen Punkten gibt's immer wieder Überschneidungen, dann weiß man, okay, da muss man wirklich noch mal ran. Also da greift einfach total die Schwarmintelligenz und man muss da noch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Und jeder liest so unterschiedlich, dass auch diese unterschiedlichen Blickwinkel auf den Text einfach wahnsinnig wertvoll sind.
Liebe Nadine, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
Das war keine gute Überleitung. Ich habe gedacht, oh, sie spricht gerade so viel von Dankbarkeit. Vielleicht kann ich da reingrätschen. Aber dann hast du noch weitergemacht. Muss ich mir noch einen anderen Schluss ausdenken? Schon, oder?
Ich weiß nicht. Ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber
okay, gut.